Vor allem natürlich, wenn man sich mal die EBIT-Marge ansieht, das ist wirklich gigantisch.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier natürlich wie immer für euch der René und ich der Sebi an Start. Ja René, zuerst schauen wir uns mal wieder an, was die Indizes die letzte Woche so getrieben haben.
Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen. Ja, was war das für ein super Jahresauftakt der Börsen? Denn die Indizes haben in den letzten Tagen neue Allzeithochs erreicht, trotz der verschärften Lockdowns weltweit und dem politischen Chaos in den USA. Der DAX hat diese Woche zum ersten Mal die 14.000-Punkte-Marke geknackt und notiert bei knapp 14.100 Punkten. Und der Dow Jones hat diese Woche auch wieder neue Höchststände erklommen und notiert bei knapp 13.100 Punkten. Ja, Sibi, wie wertest du die aktuell neuen Höchststände an der Börse?
Boah, schwierige Frage, René. Ist natürlich extrem schwierig, gerade einzuordnen. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, die Börse handelt immer die Zukunft. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört im Zusammenhang mit der Börse. Aber momentan muss man sagen, ist schon wirklich sehr viel Euphorie in vielen Aktienkursen mit eingepreist. Und ja, man muss auch dazu sagen, die Geldpolitik der Notenbanken, die trägt natürlich ihr Übriges dazu bei. Also auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es steht eigentlich nichts mehr im Weg, wenn man so sagen will. Also es ist jetzt ein Impfstoff da, die Zinsen sind wirklich niedrig und bleiben niedrig. Es gibt weiterhin eigentlich fast keine Alternativen zu investieren. Dennoch natürlich hat man immer noch, vor allem in den USA, viele Arbeitslose. Die Wirtschaft rollt nur langsam wieder an in vielen Bereichen. Also es bleibt spannend, ob die Kurse einfach jetzt weiter davonrauschen oder ob eben eine Korrektur folgt. Aber wir haben natürlich auch leider keine Glaskugel. Deswegen, wir können nur weiterhin Qualitätsaktien analysieren und schauen, dass wir das Beste aus der jeweiligen Situation machen.
Genau, da kann ich dir eigentlich nur recht geben, beziehungsweise auch wie du schon sagst, es ist schon extrem viel Euphorie aktuell in den Kursen. Ich habe dir ja letztes Mal schon selbst privat erzählt, dass ich jetzt auch meine Sparpläne etwas zurückgeschraubt habe, aufgrund der mittlerweile hohen Euphorie an den Märkten, aber dennoch möchte ich natürlich auch am langfristigen Wachstum mit dabei bleiben und bin immer noch leicht investiert, aber natürlich an alle Zuhörer, ich habe meine Sparpläne ein bisschen reduziert im Vergleich zum Corona-Crash. Aber ich möchte natürlich trotzdem den Cost-Average-Effekt ausnutzen. Ja, dann kommen wir mal zu den News. Passend zu der Euphorie an den Märkten natürlich Tesla. Denn der Automobilkonzern ist zum ersten Mal an der Börse mehr als 800 Milliarden US-Dollar wert. Somit ist das Unternehmen auf Platz 5 der wertvollsten amerikanischen Unternehmen vorgedrungen und ist auch an Unternehmen wie Facebook vorbeigezogen. Besonderer Nebeneffekt, aufgrund der kürzlichen Kursanstiege ist nun Elon Musk offiziell der reichste Mensch der Welt und hat Jeff Bezos vom Thron abgelöst. Da die Tesla-Aktie in den vergangenen 12 Monaten um 700% gestiegen ist, kommt Elon Musk aktuell auf ein Vermögen von knapp 188 Milliarden US-Dollar. Kann man mal so machen. Was auch gestiegen ist, ist der Ölpreis. Denn dieser notiert nun auf einem 11-Monats-Hoch. Seit dem vergangenen Herbst haben vor allem die Aussicht auf flächendeckende Corona-Impfungen und eine wirtschaftliche Erholung für starken Preisauftrieb gesorgt. Zudem wird die OPEC Plus im Februar und März die Ölproduktion stark drosseln. Das sind natürlich für jeden Ölinvestor gute Neuigkeiten und für jeden Verbraucher eher schlechtere Nachrichten. Denn das Ölangebot sinkt immer mehr und sobald die Ölnachfrage wieder alte Werte erreicht, werden die Ölpreise logischerweise stärker steigen und das Öl wird für jeden Verbraucher noch teurer. Shell ist zum Beispiel seit unserer Einschätzung im Oktober schon um knapp 40% gestiegen. Ja, aber heute konzentrieren wir uns nicht auf ein Ölunternehmen, sondern auf ein Unternehmen, das zwar auch durch die Pandemie Gewinneinbrüche erlitten hat, aber langfristig genau durch Corona zu den Gewinnern zählen wird. Und zwar reden wir heute über Visa. Außerdem ist Visa für uns aktuell ein sehr spannender Wert, denn im Gegensatz zum Großteil aller Aktien notiert Visa noch unter dem Allzeithoch von vor der Krise und hat sich in den letzten 9 Monaten nur sehr durchschnittlich bewegt. Ja, ist das jetzt für uns eine Einstiegschance oder eher weniger?
Ja, der Frage gehen wir doch jetzt mal zusammen auf den Grund. Ganz kurz natürlich wie immer noch unser Disclaimer. Unsere Analyse hier ist keine Anlageberatung und keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Es ist nur unsere persönliche Meinung. So, wie du schon angesprochen hast, René, jetzt aber zu Visa. Und ich glaube, jeder von euch wird Visa kennen. Trotzdem ganz kurz ein paar allgemeine Worte. Visa ist natürlich ein Fintech-Unternehmen, sprich ein Finanztechnologie-Unternehmen, das eben bargeldlose Zahlungen ermöglicht. Dabei sind sie sowohl im Online-Bereich tätig, zum Beispiel eben beim Online-Shopping, aber eben auch, ich nenne es jetzt mal im realen Leben, zum Beispiel, wenn ihr an der Kasse im Supermarkt etwas kauft. Insgesamt hat Visa dabei 3,5 Milliarden Kreditkarten ausgegeben. Und mit diesen 3,5 Milliarden Kreditkarten werden natürlich jede Menge Käufe durchgeführt, sowohl online als auch eben, wie ich schon gesagt habe, im realen Leben. Und so kommt es, dass Visa gemessen an der Zahl der Kreditkartentransaktionen, schwieriges Wort, auf einen Marktanteil von weltweit knapp 50% kommt. Sprich, jede zweite Kreditkartentransaktion, die durchgeführt wird, wird mit einer Kreditkarte von Visa durchgeführt. Und in Europa sind es laut dem Nielsen Report sogar 59% Marktanteil. Also wirklich sehr beeindruckend, was für einen riesigen Marktanteil Visa hier hat. Und an jeder dieser Transaktionen, die mit einer dieser Kreditkarten durchgeführt wird, verdient Visa logischerweise Geld. Konkret sind das 0,2% jeder Transaktionssumme. 0,2% hört sich jetzt vielleicht nicht allzu viel an. Sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Visa-Kreditkarte einen Urlaub für, sagen wir mal, 1000 Euro bucht, gehen gerade einmal 2 Euro an Visa. Aber wenn man sich natürlich jetzt mal vorstellt, bei 3,5 Milliarden ausgegebenen Kreditkarten und natürlich dann auch Milliarden von Transaktionen, die Jahr für Jahr damit durchgeführt werden, dann kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, dass da doch ein kleines Sümmchen zusammenkommt. Und so verdient Visa eben hauptsächlich ihr Geld. Außerdem muss man natürlich auch noch sagen, Visa verdient auch noch Geld, indem sie anonymisierte Daten über das Kaufverhalten ihrer Kunden verkaufen an ein drittes Unternehmen. Sprich, niemand wird jetzt wissen, beziehungsweise ein drittes Unternehmen wird jetzt nicht wissen, dass die Frau Meier aus Buxtehude beim Aldi 3 Semmeln gekauft hat, aber man wird diese Daten anonymisieren und dann im Bündel an weitere Unternehmen verkaufen, die dann eben mit diesen Daten wieder Kaufverhalten von bestimmten Zielgruppen analysieren können. So viel jetzt wieder zur allgemeinen Lage von Visa, was Visa überhaupt macht. Jetzt wollen wir uns natürlich wie immer im nächsten Schritt die Kennzahlen genauer ansehen.
Yes, starten wir wie gewohnt mit unserem beliebten KGV, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und zum aktuellen Kurs von knapp 175 Euro und einem geschätzten Gewinn für 2021 von 4,37 Euro pro Aktie hat Visa ein KGV von 40. Ein KGV von 40 mag auf den ersten Blick teuer erscheinen, schaut man mal aber in die Historie von Visas KGVs. Dort sieht man, dass in den letzten Jahren das KGV immer zwischen 30 und 50 lag. Bedeutet, ein KGV von 40 scheint aktuell ganz fair zu sein. Schauen wir im nächsten Schritt mal auf den Gewinn. 2017 erzielte Visa einen Gewinn pro Aktie von 2,27 Euro. 2019 schon einen Gewinn pro Aktie von 4,32 Euro. Bedeutet, der Gewinn hat sich in den letzten 3 Jahren fast verdoppelt. Also ein sehr starkes Wachstum hier mit knapp 30% pro Jahr. Brutales Wachstum aber auch, wenn man in die längere Vergangenheit von Visa schaut. 2009 hat Visa einen Gewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar erzielt und 2019 schon einen Gewinn von 11,6 Milliarden US-Dollar. Also in 10 Jahren hat sich der Gewinn verfünffacht. Aber bevor ich hier nur von der schönen, heilen Welt erzähle, darf auf keinen Fall vergessen werden, dass Visa in 2020 auch ordentlich Gewinneinbußen aufgrund Corona einstecken musste. Aufgrund der Reisebeschränkungen sind die Auslandszahlungen, sprich Hotel- und Flugbuchungen, schon spürbar eingebrochen. Das war aber bis jetzt der erste Umsatz- und Gewinnrückgang in der Firmenhistorie. Dennoch sind wir der festen Überzeugung, dass die Auslandszahlungen in Zukunft wieder stark steigen werden, sobald Corona Vergangenheit ist. Im nächsten Schritt schauen wir den Umsatz an. Auch dieser ist in der Vergangenheit sehr stark gewachsen. 2015 hat Visa einen Umsatz von knapp 14 Milliarden US-Dollar erzielt, 2019 einen Umsatz von knapp 23 Milliarden US-Dollar. Aber auch wie der Gewinn ist der Umsatz 2020 etwas eingebrochen. Ja, schauen wir im nächsten Schritt auf die Dividende, denn Visa zahlt als Wachstumsunternehmen eine Dividende aus und zwar schon seit 2008. Und genau seit 2008 wurde auch schon Jahr für Jahr die Dividende angehoben, auch während der Corona-Krise. Die Ausschüttungsquote beträgt aktuell knapp 20%, also hier hat Visa noch sehr viel Aufwärtspotenzial in Sachen Ausschüttungen. Denn man sieht anhand der Dividendenrendite, dass diese nicht unbedingt hoch ist. Zum aktuellen Kurs von 175 Euro hat man eine Dividendenrendite von knapp 0,6%. Dennoch sollte man sich von der niedrig erscheinenden Dividendenrendite nicht täuschen lassen. Denn die Dividende steigt von Jahr zu Jahr sehr stark an. Bedeutet, wenn du heute in Visa investieren würdest, hättest du ja, wie gerade erwähnt, eine Dividendenrendite von 0,6%. Aber da Visa Jahr für Jahr eine steigende Dividende auszahlt, beziehungsweise diese wurde letztes Jahr ja sogar um 20% erhöht, hast du in 4 bis 5 Jahren auf deinen jetzigen Einstandskurs eine viel höhere Dividendenrendite. Also, lasst euch nicht von der anfangs niedrig erscheinenden Dividendenrendite täuschen. Die Dividende wurde in den vergangenen Jahren immer stark angehoben und bei einer derzeitigen Ausschüttungsquote von knapp 20% macht das Visa zu einer meiner Meinung nach sehr spannenden Dividendenaktie. Visa ist zudem für mich ein sehr spannender Kandidat, einmal zum Dividendenaristokrat aufzusteigen. Ja, schauen wir uns jetzt mal die Eigenkapitalquote an. 2017 betrug diese 48%, 2019 knapp 45%. Also die Eigenkapitalquote ist fast unverändert im Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren. Eine Eigenkapitalquote von über 40% ist auf jeden Fall als positiv zu werten. Dann schauen wir mal auf die Eigenkapitalrendite. 2017 betrug diese knapp 20%, 2019 schon 30%. Also die Eigenkapitalrendite konnte sehr eindrucksvoll gesteigert werden und 30% ist auf jeden Fall ein Top-Wert, klarer Pluspunkt Visa. Ja, schauen wir auf die EBIT-Marge. 2017 betrug diese sage und schreibe 66,7%, 2019 63,1%. Also die EBIT-Marge ist in den letzten Jahren ganz leicht gesunken um minimale 3%, aber dennoch ist die EBIT-Marge von 63% einfach nur gigantisch. Es gibt, denke ich, nur ganz wenige Unternehmen auf dieser Welt, die solche Margen erzielen können. 20% sind in der Regel in den meisten Branchen schon sehr viel, aber über 60% ist ein absolut überragender Wert in Sachen EBIT-Marge. Ja, schauen wir uns im nächsten Schritt das PEG-Ratio, also das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis an. Wie schon erwähnt, beträgt das KGV aktuell knapp 40 und das Gewinnwachstum betrug in den letzten Jahren knapp 30%. Deshalb werde ich auch hier in der Kalkulation die 30% verwenden. Bedeutet, Visa hat aktuell ein PEG-Ratio von 1,3, was auf eine ganz leichte Überbewertung hindeutet. Wie die meisten von euch wissen, ist ein PEG-Ratio von 1,0 fair. Bedeutet, Visa müsste im Gewinn um 40% im nächsten Jahr wachsen, was durchaus möglich sein kann, ich aber dennoch für unwahrscheinlich halte. Im letzten Schritt schauen wir noch auf den Piotrowski S-Score. Dort erzielt Visa 5 von 9 Punkten. Bedeutet, Visas finanzielle Situation ist ganz solide. Ja, Sebi, das waren die fundamentalen Kennzahlen kurz und knapp. Wie wertest du die Kennzahlen? Bist du auch so positiv überzeugt von Visa?
Ja, definitiv. Also vor allem natürlich, wenn man sich mal die EBIT-Marge ansieht, das ist wirklich gigantisch. 60% EBIT-Marge. Spontan fällt mir, glaube ich, wirklich kein anderes Unternehmen ein auf diesem Planeten, das so profitabel Geld verdient. Und auch die anderen Kennzahlen sind wirklich durch die Bank weg alle sehr positiv zu werten. Das Einzige, was vielleicht für den einen oder anderen ein kleiner Wermutstropfen sein könnte, ist die Dividendenrendite derzeit jetzt im Moment. Also wer jetzt schon eine hohe Dividende haben möchte, der ist bei Visa wahrscheinlich an der falschen Adresse. Aber natürlich, Visa ist, wie du schon gesagt hast, ein klassisches Wachstumsunternehmen. Daher ist das völlig in Ordnung, dass die Dividendenrendite so niedrig ist. Und bei diesen Steigerungen kann man natürlich Visa in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, glaube ich, auch eben, dass man Visa bei den klassischen Dividendenaktien sehen wird. Also durch die Bank weg wirklich sehr positive Kennzahlen, auch von meiner Seite. Jetzt im nächsten Schritt blicken wir selbstverständlich wieder auf die Chancen, aber auch auf die Risiken. Blicken wir wie immer zuerst auf die Chancen und hier natürlich wie immer zuerst mal das Branchenwachstum. Und was soll man hier groß sagen? Der Markt wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, jeder mit so einigermaßen gesunden Menschenverstand, der sich etwas in der Umwelt umschaut, wenn er beim Einkaufen ist und so weiter, der wird merken, dass immer mehr bargeldlose Transaktionen durchgeführt werden. Wenn man das mal in Zahlen ausdrückt, bargeldlose Transaktionen weltweit, das waren 2013 noch 357 Milliarden. 2020 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt auf 780 Milliarden. Und im Jahr 2022 werden es voraussichtlich knapp über 1 Billion bargeldlose Transaktionen weltweit pro Jahr sein. Wenn man das herunterrechnet, entspricht das einem Branchenwachstum von 11,2% pro Jahr. Also man sieht hier ein zweistelliges Branchenwachstum im Bereich der bargeldlosen Transaktionen. Das spricht natürlich zuerst einmal extrem für Unternehmen wie Visa. Und damit einhergehend auch schon zum zweiten Vorteil, denn ich persönlich glaube sogar an ein schnelleres Wachstum in den nächsten Jahren, als es jetzt in der Vergangenheit war. Also ich gehe davon aus, dass die Wachstumsrate von 11,2% in Zukunft noch übertroffen wird. Ganz klar aufgrund des Wachstumstreibers Corona. Wie du jetzt schon angesprochen hast, René, auch hier ist wieder so ein Fall. Klar, kurzfristig leidet Visa unter den Bedingungen von Corona. Aber ich glaube, langfristig kann Visa eben hiervon profitieren. Denn hier ist es wieder so ein klassischer Fall. Viele, die vorher nicht mit Karte gezahlt haben, haben wegen Corona jetzt damit angefangen. Und ich persönlich übrigens gehöre auch zu diesen Leuten. Denn auch ich war jemand, wenn ich irgendwo was im Supermarkt gekauft habe, ich hatte eigentlich immer Bargeld dabei. Aber jetzt mittlerweile muss ich wirklich sagen, Bargeld anzufassen, das vorher vielleicht 100 oder 1000 andere Menschen in der Hand hatten, bei einer Pandemie habe ich persönlich auch nicht unbedingt so Lust drauf. Deswegen, wenn ich irgendwo noch kontaktlos zahlen kann, einfach schnell die Karte hinhalten und dann wieder gehen, wieso nicht? Also es ist so praktisch und ich glaube eben, dass vor allem ältere Menschen auch, die vielleicht sogar zur Risikogruppe gehören, dass auch diese Menschen jetzt merken, hey, wie viele Vorteile solch eine bargeldlose Zahlung überhaupt hat und wie bequem es überhaupt ist. Und ähnlich wie ich es auch bereits schon in anderen Podcast-Folgen, zum Beispiel bei Disney oder auch bei Booking gesagt habe, glaube ich einfach, dass sowas, also jetzt Corona und diese ganze Situation, das Verhalten vieler Menschen einfach nachhaltig verändert. Und so eben jetzt auch im Bereich der Kartenzahlungen. Deswegen sehe ich in den nächsten 1, 2 oder 3 Jahren hier wirklich ein stärkeres Branchenwachstum als diese 11,2%. Dann zum nächsten Punkt, der auch für ein stärkeres Wachstum dieser Branche spricht. Und das ist ganz klar der Online-Shopping-Bereich. Auch hier muss man natürlich wieder sagen, hat Corona einen ordentlichen Boost gegeben. Und hier ist es natürlich nur logisch, online kann ich relativ schwer mit Bargeld bezahlen. Deswegen muss ich auf einen Kreditkartenanbieter wie Visa oder vielleicht auch PayPal, um mal einen anderen Namen zu nennen, umsteigen. Und das spielt natürlich Visa auch wieder ordentlich in die Karten. Und dieser Bereich der Online-Bestellungen und Online-Einkäufe ist natürlich auch immer weiter wachsend. Hier kann man sich auch verschiedenste Statistiken anschauen, aber ganz klar, der Markt wächst und wächst und wächst. Also hier steht wirklich alles auf Zeichen Wachstum für Unternehmen wie Visa. Und jetzt damit noch zum vierten Vorteil, nämlich den hohen Eintrittsbarrieren für die Konkurrenz durch das sogenannte Henne-Ei-Problem. Ei-Problem. Der ein oder andere wird dieses Gedankenspiel vielleicht kennen. Falls nicht, kannst du jetzt gerne mal mitmachen, mal kurz den Podcast dann auf Stopp drücken und einfach mal selbst überlegen. Und zwar geht das Henne-Ei-Problem wie folgt. Überleg dir einfach mal, was zuerst da war. Das Ei, aus dem die Henne geschlüpft ist, oder aber die Henne, die das Ei legt. Drück vielleicht einfach mal auf Stopp und überleg mal kurz. Ich kann selbst nicht für mich beantworten, ist wirklich schwierig zu sagen. Aber jetzt, um wieder wirklich zum Thema zurückzukommen, von diesem Problem profitieren eben Kreditkartenanbieter wie Visa. Denn bleiben wir mal wieder beim Online-Shopping. Wieso sollte jetzt ein Unternehmen wie beispielsweise Zalando in einem aufwendigen IT-Prozess neue Anbieter, falls ein neues Unternehmen auf den Markt kommt, auf ihrer Webseite eingliedern, wenn aber auf der anderen Seite fast kein Kunde diesen neuen Anbieter nutzt oder dort halt selbst Kunde ist? Und auf der anderen Seite, wieso sollte eine Privatperson Kunde bei einem neuen Zahlungsanbieter oder einem neuen Kreditkartenunternehmen werden, wenn auf der anderen Seite eben kein Online-Shop diesen neuen Zahlungsanbieter überhaupt ermöglicht, also ich mit dieser neuen Kreditkarte überhaupt nirgendwo zahlen kann. Also wie du vielleicht merkst, genau dieses Henne-Ei-Problem. Wieso sollte auf der einen Seite Zalando das machen und wieso sollte auf der anderen Seite eine Privatperson bei diesem neuen Unternehmen Kunde werden? Also genau dieses Problem. Und das führt eben dazu, dass sich, wie erwähnt, Visa einen Marktanteil von 50% weltweit hat, weil eben fast keine Unternehmen mehr in diesen Markt eindringen können. Dazu vielleicht noch ein weiterer Fakt. Zusammen mit Mastercard, den anderen großen Anbieter, hat Visa und Mastercard, wenn man mal Asien außen vor lässt, 95% Marktanteil, also nahezu jede Kreditkartentransaktion auf der Welt, Asien außen vor gelassen, wird mit Mastercard oder Visa durchgeführt. Und das zeigt wirklich nur einmal mehr, wie schwierig es ist für andere Unternehmen in diesen Markt einzudringen. Also ihr seht, auch hier bin ich wirklich sehr positiv gestimmt. So, und jetzt blicken wir aber natürlich auch noch auf die Risiken. Und hier habe ich mir wirklich zwei konkrete Risiken besonders angesehen. Und das ist Punkt Nummer 1, das Bargeld. Das Management von Visa selbst hat mal gesagt, unser größter Feind ist das Bargeld. Denn klar, viele, vor allem von der älteren Generation, wollen am Bargeld festhalten. Die haben Angst, kontrolliert zu werden und dass jeder weiß, was sie kaufen, wann sie es kaufen, für wie viel Geld sie es kaufen. Und so weiter. Und natürlich logisch, je mehr mit Bargeld gezahlt wird, desto weniger verdient Visa. Dieses Risiko bzw. diesen Nachteil sehe ich allerdings eher als gering an, da natürlich zum einen, wie ich schon erwähnt habe, durch Corona immer mehr mit Karte gezahlt wird und vielleicht jetzt eben auch die alte Generation merkt, wie praktisch und wirklich wie flexibel man mit so einer Karte überhaupt ist. Und zum anderen muss man sagen, weil wir blicken ja immer in die Zukunft und die jungen Menschen, die jetzt erst nachkommen und, sage ich mal, in die kaufkraftstärkste Phase ihres Lebens jetzt kommen, die sind einfach mit Kartenzahlungen groß geworden und für die ist es überhaupt kein großer Act, mit Karte zu zahlen. Deswegen glaube ich fest daran, dass das Bargeld auch in Zukunft immer weiter reduziert ist und mehr eben mit Karten, wie zum Beispiel eben von Visa, bezahlt wird. Aber es gibt ein Szenario, unter dem ich mir vorstellen könnte, dass Bargeld wieder die Oberhand gewinnt und Kartenzahlungen massiv reduziert werden. Und das wäre die Gefahr eines Datenskandals. Denn ich habe es vorher schon mal erwähnt, Daten werden natürlich anonymisiert und dann so anonymisiert verkauft, um eben Informationen über das Kaufverhalten verschiedener Kundengruppen zu bekommen. Aber was natürlich unglaublich dramatisch wäre, wenn es zu einem Datenskandal in diesem Bereich kommen würde. Zum Beispiel, dass das Kaufverhalten von Privatpersonen veröffentlicht werden würde beziehungsweise irgendwo im Internet zugänglich wäre. Und das müsste man sich mal wirklich nur kurz vorstellen, wenn man dann herausfindet, dass der Max Mustermann irgendwie wöchentlich ein Abo bezahlt von einer Erwachsenenfilmseite oder der Nachbar von Max Mustermann jede Woche beim Aldi 4 Flaschen Wodka kauft oder was auch immer. Klar, diese Gefahr sehe ich als relativ gering an, weil natürlich Visa alles tut, um das zu verhindern und die Daten verschlüsselt und wirklich Cybersecurity-mäßig versucht, alles wirklich, ja, wie ich schon gesagt habe, zu verschlüsseln. Aber stellt euch mal vor, sowas würde wirklich geleakt werden. Das wäre natürlich ein Skandal. Sowas, glaube ich, kann man sich im Moment nicht vorstellen. Die Gefahr, dass das passiert, wie ich gerade schon gesagt habe, schätze ich wirklich sehr, sehr gering ein. Denn jedes Unternehmen und jede Person auf der Welt weiß natürlich um die Brisanz dieser Daten Bescheid. Aber, und das möchte ich wirklich dazu sagen, wenn sowas passieren sollte, dann wird das meiner Meinung nach wirklich das Worst-Case-Szenario für ein Unternehmen wie Visa sein. Denn dann werden sich natürlich extrem, extrem viele Kunden vom Unternehmen abwenden und wieder auf Bargeldzahlungen umsteigen. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Dieses Szenario, dass das wirklich passiert, sehe ich wirklich vielleicht bei unter 1%. Also ich glaube wirklich, dass das eigentlich alles safe ist. Dennoch wollte ich es erwähnen, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist, meiner Meinung nach. Und damit noch zum dritten Risiko. Und das ist natürlich, wenn sich die Pandemie weiterhin in die Länge zieht und weiterhin Reisebeschränkungen bestehen. Denn, und das hat der René vorher schon mal gesagt, viel Geld von Visa wird durch Hotelbuchungen, Flugbuchungen und so weiter verdient. Und wenn man auch jetzt wieder dieses Jahr sehr wenig in den Urlaub fährt oder weniger in den Urlaub fährt, dann wird das Visa auch dieses Jahr wieder zu spüren bekommen. Und natürlich, umso länger sich das zieht, umso mehr wird das Visa merken. Aber wie gesagt, das habe ich auch letzte Woche schon bei Booking gesagt, auf lange Sicht, auf 5, 10, 15 Jahre bin ich fest davon überzeugt, dass wir immer mehr und mehr in Zukunft reisen werden. Deswegen sehe ich dieses Risiko eher als kurzfristig. Langfristig glaube ich nicht, dass es ein Hindernis für Visa ist. So, das waren jetzt wieder alle Chancen und Risiken, die ich beim Unternehmen und bei der Branche sehe. René, wie fällt jetzt dein Fazit nach den hervorragenden Kennzahlen und den Chancen und Risiken aus?
Ja, was soll man denn da groß noch sagen? Visa hat ein Geschäftsmodell mit einem unglaublichen Burggraben, wie man es an einer wahnsinnigen Marge von über 60% sieht. Und gemäß dem PEG-Ratio ist Visa aktuell ein bisschen überbewertet, aber bei den Kennzahlen, die sonst Visa vorweist, kann man einfach nur sagen, Qualität hat eben seinen Preis. Und selbst Warren Buffett ist ja in Visa investiert, auch wenn er schon vor ein paar Jahren bei Visa eingestiegen ist. Dennoch ist das natürlich ein absoluter Ritterschlag für jedes Unternehmen. Und ich bin mir auch absolut sicher, dass Visa auch in den nächsten Jahren weiter wachsen wird und vor allem vom Trend des bargeldlosen Bezahlens massiv profitieren wird. Also meiner Meinung nach, als langfristiges Investment bietet sich Visa zum aktuellen Kurs sehr gut an. Wer aktuell nicht direkt investieren möchte, der kann sich auf jeden Fall guten Gewissens einen Sparplan auf Visa einrichten. Sebi, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich will eigentlich nicht immer sagen, ich stimme dir zu, aber ich stimme dir natürlich mal wieder zu, weil es ich absolut genauso sehe. Ich bin auch selbst vor einigen Wochen in Visa eingestiegen, weil ich einfach die Zukunft der Branche hervorragend sehe. Ich glaube, dass Unternehmen wie Visa oder auch vielleicht Mastercard oder PayPal, um jetzt nochmal andere Unternehmen zu nennen, weiter wachsen werden und von diesem Trend weiter profitieren werden. Bargeld wird meiner Meinung nach immer weiter reduziert werden. Deswegen sehe ich die Zukunftsaussichten einfach hervorragend. Plus die hervorragenden Kennzahlen. Hier bietet sich meiner Meinung nach ein Investment wirklich sehr, sehr gut an für einen langfristigen Investor. In diesem Sinne natürlich auch nochmal der Hinweis, das ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung, das ist nur Renés und nur meine persönliche Meinung. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, wir hören uns dann wieder nächsten Sonntag.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.